Deutschlandfunk. Der Tag.
Boah, irgendwie ja auch so ein bisschen entspannend, dieses Geräusch. Das Ticken einer Uhr. Wenn da nicht am Ende eine Deadline wäre. Im Moment ist das der 12. April, als Austrittsdatum Großbritanniens aus der Europäischen Union, wenn das Unterhaus dem Exit-Abkommen denn nicht endlich zustimmt. Im Moment sieht es weiterhin nicht danach aus und deshalb wird ein No-Deal-Szenario immer wahrscheinlicher, so heißt es derzeit auch aus Brüssel. Aber was genau heißt das eigentlich? Und inwiefern ist die EU darauf vorbereitet? Das klären wir gleich mit ein paar Beispielen, unter anderem mit Hinweisen zu Flugreisen ins Vereinigte Königreich. Außerdem beschäftigen wir uns mit Klimaschutz. Deutschlands CO2-Emissionen sind gesunken. Das klingt erstmal super, ist aber trotzdem kein gutes Zeugnis für unsere Klimaschutzpolitik. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin! Ich glaube ja, dass es nicht allzu viele Menschen gibt, denen es tatsächlich noch Spaß macht, dieses Geschacher um den Brexit zu verfolgen. Unser Brüssel-Korrespondent Peter Kapern, der gehört allerdings zu dieser kleinen Gruppe. Bei vielen anderen macht sich dagegen zunehmend Frust breit, weil London einfach nicht zur Potte kommt. In Brüssel geht man deshalb inzwischen davon aus, dass ein No-Deal-Szenario wahrscheinlicher wird. Das wäre dann der berühmte harte Brexit, also ohne Abkommen, das heißt ohne Vereinbarungen darüber, wie man denn in Zukunft zusammenlebt. Expressscheidung ohne Interessenausgleich. Peter, ist das in Brüssel jetzt tatsächlich die Annahme, dass es dazu kommt, oder ist es wieder irgendwie Teil einer Verhandlungsstrategie?
Ann-Kathrin, du musst jetzt ganz stark sein. Es gibt seit vielen Wochen überhaupt keine Verhandlungen mehr. Und deswegen gibt es auch keine Verhandlungsstrategie. Und deswegen gibt es auch kein Gepokere mehr. Es geht jetzt einfach darum, dass in London Entscheidungen getroffen werden müssen. Und auf die wartet die Europäische Union. Und je nachdem, wie diese Entscheidungen ausfallen, nimmt das Brexit-Drama entweder diesen oder jenen Ausgang. Und einer der Ausgänge, die in der Tat zurzeit von Tag zu Tag größer wird, jener Ausgang, das ist der, dass es überhaupt kein Abkommen gibt, weil die Briten nicht bereit sind, das Austrittsabkommen, das sie mit Brüssel ausgehandelt haben, zu unterschreiben. Und weil sie möglicherweise auch nicht bereit sind, ihre Mitgliedschaft in der Europäischen Union langfristig zu verlängern, weil das aus ihrer Sicht Nachteile für sie bringen würde. Beispielsweise müssten sie dann an den Europawahlen teilnehmen. Das wollen sehr viele da drüben nicht. Und deswegen steuern wir auf diese Klippe zu, von der wir dann alle runterstürzen.
Aber hat sich die EU auf diese Klippe vorbereitet?
Ja, das hat sie. Das hat sie seit sehr langer Zeit. Seit die Briten ihren Austrittsbrief geschickt haben im März 2017, hat sich die EU zunächst einmal auf einen geordneten Austritt vorbereitet. Denn auch der würde ja große Änderungen bringen, allerdings erst nach einer Übergangsphase. Aber auch danach wäre das Verhältnis zu Großbritannien ein anderes, als es das jetzt ist. Und das hat Auswirkungen auf die Bahnverbindungen, die Zollabfertigung, den Transfer von Geld, die Arbeitserlaubnisse und so weiter und so weiter. Das alles hatte die im EU ausgehandelt und ausgearbeitet, wie man sich darauf vorbereitet. Aber dann so in der zweiten Hälfte des letzten Jahres, als es immer wahrscheinlicher wurde, dass Großbritannien möglicherweise gar nicht zu einem Austrittsvertrag bereit sein könnte, da hat die EU auch angefangen, sich auf den sogenannten No-Deal-Fall vorzubereiten. Und das wäre ja ein ganz dramatisches Ereignis. Man muss sich das mal vorstellen. Dann wäre von einem Tag auf den anderen aus dem EU-Mitgliedstaat Großbritannien bzw. Vereinigtes Königreich ein Drittstaat geworden, der denselben Status hat wie beispielsweise Bangladesch oder Burkina Faso für die Europäische Union. Und all die Regeln, die für Burkina Faso und Bangladesch gelten, die gelten von dem Tag an auch für Großbritannien. Und da hat man gesagt, das würde so große Brüche verursachen. Das kriegen wir nicht gehandelt. Und deswegen machen wir ein Paket von Übergangsmaßnahmen, um das Allerschlimmste zu verhindern. Übergangsmaßnahmen, die wenigstens für ein paar Monate den Schock ein wenig dämpfen sollen und die Möglichkeit geben sollen, sich dann an dieses Desaster ein wenig zu gewöhnen und sich darauf einzustellen, dass da kommt beim No-Deal-Brexit.
Und diese Übergangsmaßnahmen, die gelten dann ab dem 13. April? Oder muss dafür jetzt auch noch irgendwie was unterschrieben werden, irgendwas verabschiedet werden? Ist das ein automatischer Prozess?
Die gelten von dem Tag an, an dem Großbritannien ohne Vertrag aus der Europäischen Union aussteigen würde. Wir wissen ja noch nicht, ob das der 13. April ist.
Aber es sieht im Moment ja danach aus.
Naja, es ist ja auch denkbar beispielsweise, dass nächste Woche bei dem Sondergipfel festgestellt wird, ja, es gibt den No-Deal-Brexit, aber um uns noch ein bisschen mehr Zeit zu verschaffen, uns darauf einzustellen, legen wir den Austrittstag jetzt auf den, ich sag mal, 30. Juni fest. Hm. 2 Tage vor der Konstituierung des neuen Europaparlaments. Das gibt uns noch mal ein paar Wochen und vor allem den Briten ein paar Wochen, das Desaster abzufedern. Aber ja, ist dieses Regelungspaket, das von diesem Tag an gelten soll. Das ist ausgearbeitet worden. Es ist unfassbar umfangreich, weil da ganz viele Maßnahmen zu organisieren sind. Geldtransfers, die Finanzwirtschaft, die Verkehrsverbindungen, die Rechte der Bürger, wenn sie hin und her reisen, wenn sie im anderen Land leben. Alles das muss wenigstens für ein paar Monate abgesichert werden, damit man da Einzelheiten dann regeln kann in diesen Monaten, die da gewonnen werden. Ich nenne nur einfach mal ein einziges Beispiel. Mhm. Stell dir vor, du bist ein Student aus Deutschland, der gerade sein Erasmus-Jahr in England macht.
Ja.
Und dann kommt der No-Deal-Brexit.
Ups.
Und die EU hat festgelegt, dass all diejenigen, die während ihres Aufenthalts dort von diesem kalten Schauer erwischt werden, dass sie auf alle Fälle weiter Erasmus-Geld bekommen und dass alle Scheine, alle Atteste, alle Bescheinigungen, alle Zeugnisse, alle Abschlüsse, die sie im Laufe dieser Erasmus-Zeit erwerben, dass die auch weiterhin anerkannt werden, so als hätte es den Brexit nie gegeben. Das ist denen garantiert worden. Mhm. Ganz viele solcher Detailregelungen werden übrigens auf dem Quid-pro-quo-Weg vereinbart. Also beispielsweise wird den Briten zugesichert, dass alle, die hier leben, auch erstmal weiter hier leben können, dass alle Briten uns weiter besuchen können, ohne Visum, unter der Voraussetzung, dass London den Europäern dieselben Rechte zugesteht für die nächsten Monate erst einmal. Das ist immer limitiert auf 9 bis 12 Monate, diese Notfalllösung, über die wir jetzt reden.
Also es gibt sozusagen ein Netz und einen doppelten Boden. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, der 12. April wäre tatsächlich der Tag, an dem Großbritannien ausscheiden würde. Das wäre ja tatsächlich mitten in den deutschen Osterferien. Kann man jetzt als EU-Bürger nach einem harten Brexit noch nach Großbritannien fliegen, beispielsweise am 13. April?
Also man kann unter der Voraussetzung, dass die Briten, so wie ich es gerade gesagt habe, quid pro quo die Visafreiheit garantieren. Dafür gibt es Anzeichen, da hat es solche Zusicherungen in London gegeben. Es wird Einschränkungen beim Luftverkehr geben, aber auch da gilt, die wesentlichsten Flugverbindungen beispielsweise, die sollen weiterlaufen. Die wesentlichen Bahnverbindungen sollen weiterlaufen. Auch Busverbindungen, wer mit dem Bus, mit dem Flixbus nach London fahren will, der kann auch davon ausgehen, dass sein Bus fährt. Es ist sogar geregelt worden, dass der Führerschein des Busfahrers aus der EU dann auch in England weiter gültig ist und der Führerschein des englischen Busfahrers auch in Europa weiter gilt. Jedenfalls für die berühmten, ich sag's nochmal, vorübergehenden 9 bis 12 Monate.
Okay. Ein Punkt, der jetzt ja im Prinzip immer wieder das Abkommen in Großbritannien zum Scheitern im Unterhaus bringt, das ist der berühmte Backstop. Der ist Knackpunkt, weil es darum geht, zu verhindern, dass eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland entsteht. Mit dem Tag des Austritts, du hast es eben gesagt, wird Großbritannien Drittland. Also haben wir dann de facto mit dem Tag des Austritts diese harte Grenze da in Nordirland?
Ja, eigentlich schon. De jure, ja. Ob das de facto auch so ist? Ich bin da nicht so ganz sicher, aber es tut sich in dieser Sache ganz viel. Also wenn ich nur mal auf den Fahrplan von Politikerreisen dieser Woche hinweise, dann sage ich dir, dass heute der irische Regierungschef Leo Varadkar in Paris ist und übermorgen wird die Bundeskanzlerin zu einem Kurzbesuch nach Dublin reisen, weil Leo Varadkar ist in einer ganz, ganz unangenehmen Situation. Sollte es zu diesem No-Deal-Brexit kommen, dann ist er derjenige Regierungschef, der dafür sorgen muss, dass an dieser Grenze kontrolliert wird. Denn das ist ja dann eine Außengrenze und da müssen wir aufpassen, dass da die Zölle anständig bezahlt werden und wir müssen aufpassen, dass da nicht Dinge importiert werden, die europäischen Standards nicht entsprechen. Ich sag nur mal eins, chinesisches Kinderspielzeug mit Weichmachern. Oder noch was, Chlorhühnchen aus Amerika, die sollen nicht über diese Grenze gehen, weil der Binnenmarkt davor die europäischen Verbraucher schützt. Mhm. So, jetzt muss dieser arme irische Regierungschef, der immer wieder gesagt hat, das A und O des Brexits muss es sein, dass dort keine harte Grenze entsteht, damit der Bürgerkrieg nicht wieder auflammt, der müsste also diese harte Grenze dann einrichten. Und er würde dann massiv unter politischen Druck geraten, weil seine Opposition ihn dafür natürlich verteufeln würde. Das ist ein armer Kerl in dieser Situation. Und deswegen zeigen jetzt Staatspräsident Macron und die Bundeskanzlerin sehr viel Solidarität mit ihm, weil sie wissen, möglicherweise müssen sie ihm nächste, übernächste Woche den Rücken auf den Arm drehen und sagen, also Friedensvertrag hin oder her, der Binnenmarkt muss geschützt werden. Es ist ein riesiges Dilemma, in das die EU da reinläuft. Wie die Lösung aussieht, ich weiß es nicht.
Wenn du die Lösung hättest, könntest du sie jetzt auch gewinnbringend verkaufen, würde ich mal so sagen. Wie ist denn deine Prognose, also mit Blick auf den Brexit? Kriegen wir da irgendwie noch ein Deal-Szenario oder wird es am Ende ein No-Deal oder machst du gar keine Prognose mehr, weil britisches Unterhaus, wir sehen ja sowieso, es funktioniert alles irgendwie nicht.
Und Katrin, frag mich doch einfach nach den Lottozahlen vom nächsten Samstag. Die sind einfacher vorherzusagen als das Ergebnis dieses Prozesses.
Ja, dann sag
ich an. Weiß es wirklich nicht. Ich sitze jeden Abend vor dem Fernseher, schaue mir die Unterhausdebatten an und bin jedes Mal wieder fassungslos über das, was dort abläuft. Wenn ich mir vor Augen halte, dass diesen No-Deal-Brexit niemand wollen kann, dann muss das am Ende des Tages wenigstens dazu führen, dass Theresa May ganz kleinlaut nach Brüssel kommt und sagt, gebt uns noch mal 2 Jahre. Wir müssen noch mal von vorne anfangen und noch mal alles von vorne klären. Dafür müsste sie dann die Kröte schlucken, dass sie ihre Briten bei der Europawahl abstimmen lässt. Das will hier auf dem Kontinent niemand. Das will da drüben eigentlich auch niemand. Trotzdem, diese Kröte wird man dann schlucken müssen. Aber ob Theresa May tatsächlich die Kraft aufbringt und das Backing bei ihrer Partei dafür bekommt, diese unangenehme Reise nach Brüssel, diese Battle-Tour nach Brüssel zu unternehmen, um eine langfristige Verlängerung zu betteln, ich weiß es nicht.
Also eine ziemlich ausweglose Situation, aber immerhin in Brüssel ist man ein bisschen vorbereitet, falls es zu einem No-Deal-Szenario kommt. Ich danke dir für diese Infos. Der Klimawandel, den wir gerade erleben, der ist von uns Menschen mitverursacht. Da gibt es wissenschaftlich überhaupt kein Vertun, weil wir so viel CO2 ausstoßen, wenn wir heizen, wenn wir Strom erzeugen, wenn wir Auto fahren oder eben auch in der Landwirtschaft, wenn die Kühe pupsen. Das alles fördert den Klimawandel. Also das Aufheizen der Atmosphäre, das Schmelzen der Gletscher, das Steigen der Meeresspiegel, die Zunahme von Extremwetterereignissen. Das jetzt mal wirklich ganz verkürzt dargestellt. Deshalb ist es oberstes Ziel von Klimapolitik, CO2 einzusparen. Die Bundesregierung hat heute Zahlen gegeben für das Jahr 2018. Das ist erstmal nur eine Schätzung, wie viel CO2 wir denn 2018 ausgestoßen haben. Und das waren 38 Millionen Tonnen oder auch 4,2% weniger als noch im Vorjahr. Das klingt erstmal super, aber ist das auch ein gutes Zeichen? Die Frage geht an Nadine Lindner in unserem Hauptstadtstudio.
Ja, wobei ich muss sagen, das ist viel Licht und viel Schatten, was man heute an diesem Tag irgendwie hat. Das ist durchaus eine gemischte Bilanz, würde ich sagen. Also grundsätzlich ist es gut. Für mich ist diese Zahl von minus 4,2% gegenüber dem Vorjahr, was ja jetzt das Umweltbundesamt, auch das Umweltministerium ja heute rausgegeben haben, so als erste Detailschätzung, wie sie es genannt haben. Ich finde, die große Frage dabei ist, ist das jetzt nur ein einmaliger Sondereffekt? Also war das quasi Glück oder ist das eine richtige Trendwende? Und gelinde gesagt, ich glaube, hier haben wir die Antworten noch nicht dafür, weil ich glaube, dass das vergangene Jahr einfach so viele Sondereffekte hatte, dass man da so ein bisschen vorsichtig sein muss.
Was heißt denn Sondereffekte?
Ja, die Umweltministerin hatte das vorhin erläutert und ich meine, wenn wir uns einfach nochmal an den vergangenen Sommer zurückerinnern, an diese wahnsinnigen hohen Temperaturen, die man hatte und auch nicht nur ein paar Tage, sondern das ging ja über Wochen und unter anderem die Binnenschiffer, also in Köln hat man das sicherlich noch sehr lebhaft vor Augen gehabt, wie der Rhein da aussah.
Der war quasi weg.
Ja, genau. So, und wo kein Wasser, da auch keine Schiffe und damit auch keine Binnenschiffe, die zum Beispiel Kohle transportieren oder die auch Kraftstoffe transportieren. Und jetzt ist es so, das hat die Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD vorhin angesprochen, dass man halt als einen Grund annimmt, dass die Gleichung so geht, kein Wasser, keine Binnenschifffahrt, höhere Transportkosten dadurch, weil man die Schiffe nicht so sehr beladen kann und durch diese höheren Transportkosten auch höhere Treibstoffkosten dann an der Tankstelle und damit weniger Autofahrten. Man versucht das jetzt gerade noch mal zu verifizieren, aber das ist zumindest eine Arbeitsthese, die man hat als Begründung dafür, dass auch im Verkehrssektor, ja im Verkehrssektor, dem Sorgenkind, die Emissionen wenigstens leicht zurückgegangen sind.
Wenn du sagst Sorgenkind, ist der Verkehrssektor dann auch der Sektor, der im Prinzip am meisten CO2 emittiert?
Nee, der Verkehrssektor ist tatsächlich nur auf Platz 3 in den quasi so im Ranking. Vorher gibt es noch die energiebedingten Emissionen und es gibt die Industrieprozesse. Das Problem ist allerdings, dass man halt beim Verkehrssektor einfach schlechte und sehr stagnierende Entwicklungen hat. Also das heißt, man hat zwar sparsamere Autos, aber über einen sogenannten Rebound-Effekt, wie das gerne genannt wird, hat man einfach mehr Verkehr. Also das heißt auch mehr Transitverkehr, weil ja Deutschland mitten in Europa liegt, durch den Güter, also viele LKWs schlicht und ergreifend durchfahren, aber halt auch mehr Autos unterwegs sind. Unter anderem durch die positive Wirtschaftslage. Man könnte das auf Deutsch so formulieren, wie gewonnen so zerronnen im Verkehrssektor. Der Energiesektor hat dieses Jahr eine ganz interessante Besonderheit, oder 2018, weil zwei große Kohlekraftwerke vom Netz gegangen sind. Unter anderem war das Jenschwalde, ein Block. Und da sagt man auch, ja, die sind im Herbst letzten Jahres vom Netz gegangen und da sagt man, ja, das schlägt sich noch nicht so ganz mega durch, aber das könnte jetzt für dieses Jahr sehr positiv sein. Und einen weiteren Grund, den man angibt, den das Umweltbundesamt angibt für die recht positive Entwicklung, ist auch der Ausbau der erneuerbaren Energien, wo auch die Windkraft wirklich einen hohen Anteil dann zur Stromversorgung immerhin beigetragen hat.
Also jetzt kann man sich über die Sektoren freuen, wo die Zahlen gesunken sind, aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, es gibt ja auch einen Sektor mit einer Zunahme.
Ja, die Landwirtschaft, da ist es leicht gestiegen und das liegt unter anderem daran, als ein Grund wird auch die steigende Tierzahl, also Tierhaltung, Nutztiere, Schlachttiere, das ist ja in der Landwirtschaft eine der großen Fragen oder einer der großen Diskussionspunkte, was den Klimaschutz betrifft, da ist die Tierzahl leicht gestiegen und damit auch die Emissionen. Wobei man sagt, ja, die Landwirtschaft ist dann doch nicht so sehr Sorgenkind. Der Fokus, auch der politische Fokus, liegt im Moment auf dem Verkehr. Und es gab dazu heute eine ganz, ganz interessante Meldung von Reuters. Mhm. Angela Merkel hat sich nämlich in einer Diskussion mit Berliner Schülern geäußert und sie hat gesagt, ja, wir brauchen einen radikalen Wandel im Verkehrssektor hin zur Elektromobilität oder Wasserstoff, damit wir die Klimaschutzziele von 2030 noch erreichen. Und ich finde, das ist so ein ganz interessanter Fingerzeig, auch im Hinblick zum Beispiel auf die Verkehrskommission, die man ja vor wenigen Tagen hat, im Hinblick auf das Klimakabinett, was vor Ostern wenigstens noch kommen soll. Und da bin ich mal gespannt, ob das vielleicht so ein erster Fingerzeig war, so nach dem Motto, ja, jetzt hat es die Chefin selber in der Hand. Warten wir mal ab. Ich habe das auf jeden Fall mit großem Interesse heute gelesen.
Also ein bisschen was scheint sich da ja zu tun. Kann Deutschland denn jetzt im Angesicht dieser Zahlen seine selbstgesetzten Klimaziele erreichen?
Nein. Nein, kann es nicht. Und das ist halt leider auch das Problem. Man bleibt dann halt doch wirklich weit hinter den Klimazielen zurück. Es ist eine Minderung von ja knapp 30% seit 1990. Und das ist halt einfach nicht das, was man hatte. Nämlich da war das Ziel 40% weniger bis zum Jahr 2020. Und wenn man jetzt mal in den Kalender schaut, wir haben heute den 2. April 2019, man kann jetzt eigentlich schon die Tage zählen, die es sind bis 2020. Und ich glaube, man merkt so langsam, dass es kein Spaß mehr ist. Und es gibt noch eine interessante Zahl, die ist zwar schon so ein paar Tage alt, ich glaube aber, dass sie die politische Debatte durchaus verändert. Das sind die 100 Millionen Euro, die der Olaf Scholz pro Jahr in den Haushalt wenigstens als Reserve eingestellt hat, um Emissionszertifikate, Verschmutzungszertifikate zu kaufen, falls Deutschland seine eigenen Ziele nicht hinbekommt. Und ich glaube, so langsam dämmert hier auch allen, dass es nicht kosten, dass Klimaschutz natürlich auch was kostet, aber dass man jetzt nicht sagen kann, oh, wir machen nichts, also kostet das auch nichts. Diese Gleichung, das geht nicht mehr auf. Und es gab jetzt noch einen ganz interessanten Tweet von Andreas Lenz aus der Unionsfraktion im Bundestag, der meinte, ja, es wäre zwar jetzt eine positive Entwicklung, aber sie sollte auch Ansporn sein, auch mehr zu tun. Und wie gesagt, hinter den Kulissen wird ja auch wild um das Klimaschutzgesetz auch gerungen. Und auch wenn man jetzt nicht mehr so viel hört, zum Beispiel aus der Unionsfraktion, die machen sich schon auch Gedanken, wie man zu mehr Klimaschutz kommen kann und auf diese diese Ergebnisse bin ich gespannt.
Und im Moment haben wir ja auch jeden Freitag Schülerinnen und Schüler auf der Straße, die für Klimaschutz trommeln. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch so ein bisschen politisch die Köpfe bewegt.
Natürlich, also die Debatte ist da. Mhm. Es gab jetzt heute zwei interessante Stimmen. Also A, wir haben diese Schüler und Schülerinnen hier jeden Freitag auch im Regierungsviertel, auch teilweise vor unserem Büro. Das ist ganz interessant, wenn wir die Fenster offen haben. Wir hören das. Und es gab von Winfried Kretschmann, dem grünen Ministerpräsidenten aus Baden-Württemberg, heute nochmal so einen Beitrag zum Thema. Ja, das kann ja mit dieser Verletzung der Schulpflicht nicht ewig so weitergehen. Da muss es auch irgendwann mal Sanktionen geben. Mhm. Und auf der anderen Seite Angela Merkel heute vor diesen Berliner Schülern hat nämlich noch was gesagt. Sie hat gesagt, für mich als Politikerin ist diese Bewegung wichtig. Da ist jetzt etwas in Gang gekommen. Das zeigt, dass sich die Menschen Sorgen über die Zukunft machen. Mhm. Und sie sagt zwar auch, naja, auf Dauer kann man jetzt nicht jeden Freitag zum schulfreien Tag erklären, aber das ist ja nicht zum ersten Mal, dass sie sich positiv über diese Fridays for Future-Bewegung äußert. Und ich glaube schon, dass man auch in der CDU weiß, dass man diese jungen Leute, man kennt diesen Hashtag aus Twitter, aber dass man die Jugend nicht ewig ignorieren kann, was diese Anliegen angeht.
Du hast das Klimaschutzgesetz eben schon angesprochen, was Svenja Schulze vorlegen will. Vielleicht gucken wir da mal noch kurz drauf. Wie ist denn da eigentlich der aktuelle Stand?
Naja, sie hatte schon vorgelegt vor einigen Wochen. Man erinnert sich noch, man hat den Aufschrei ja noch so ein bisschen im Ohr, der da unter anderem aus der Unionsfraktion kam. Ende vom Lied ist, Svenja Schulze hat es vorgelegt, hat es zur Frühkoordinierung ins Kanzleramt gelegt und dort liegt es jetzt. Und man hat sehr unterschiedliche Vorstellungen innerhalb der großen Koalition darüber, wie das aussehen soll, wie auch dieses Gesetz designt werden soll. Ich nenne jetzt nur mal Artikelgesetz und Rahmengesetz für die Leute, die irgendwie Spaß an diesen Begrifflichkeiten haben. Ich gehe da jetzt aber auch gar nicht tiefer. Im Moment ringt man unter anderem mit dem Verkehrsminister darum, welche Maßnahmen er dann konkret zuliefert. Man ist im Moment noch in der Sammlungsphase. Ich habe Svenja Schulze heute gefragt, ob sie diese positiven Zahlen jetzt als Rückenwind oder als Bremse empfindet, weil man könnte auch sagen, ja wieso, ist doch alles tutti, läuft doch alles. Und sie sagt, nein, für sie ist es Rückenwind für das Klimaschutzgesetz, weil das zeigt, dass Klimaschutzmaßnahmen auch Wirkung zeigen, dass man was erreichen kann. Und sie hält daran fest, bis Ende des Jahres soll es dieses Klimaschutzgesetz geben. Punkt.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, sind da jetzt quasi die Fachministerien zuständig, dass die erstmal gucken müssen, was sie eigentlich ändern können. Also sie hat so ein bisschen auch die Verantwortung abgeschoben.
Naja, gut, die CDU oder Ralf Brinkhaus hat es ja ein Machmalgesetz genannt. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob der Aufschrei kleiner gewesen wäre, wenn man das im Umweltministerium alles selber ausgerechnet hätte und dann den Fachministerien einfach quasi übergeholfen hätte. Naja, im Moment ist es halt tatsächlich so, das Landwirtschaftsministerium hat schon Vorschläge gemacht. Mhm. Das Verkehrsministerium ist gerade wild dabei. Aus dem Innenministerium, wo ja der ganze Bau- und Gebäudebereich liegt, da hört man im Moment noch nicht viel. Eine Gebäudekommission hat es ja nicht gegeben, aber auch da ist der Druck dann groß zu liefern und im Moment gibt es noch so ein bisschen Terminfragen. Also eigentlich hieß es immer, 10. April soll das Klimakabinett dann zum ersten Mal tagen. Heute hieß es, es könnte möglicherweise dem Brexit zum Opfer fallen, weil man die Zeit braucht für die Sondergipfel auf europäischer Ebene. Aber Svenja Schulze hat gesagt, wenn es der 10. April nicht wird, dann auf jeden Fall noch vor Ostern. Also man will sich da jetzt auch nicht mehr zu lange Zeit lassen.
Also es tut sich was in Sachen Klimaschutz. Danke dir für diese Eindrücke, Nadine.
Bitte, bitte. Schöne Grüße nach Köln.
Dienstag, der 2. April 2019. Der Tag ohne Lottozahlen und auch ohne Gewehr. Fragen, Feedback, Anregungen oder Tipps, wann der Brexit denn jetzt kommt, per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Danke fürs Zuhören. Tschüss.